Meine Damen und Herren, liebe Studierende, ich begrüße Sie zu dieser Podcast-Version meiner Vorlesung. Es ist die Vorlesung zur pädagogischen Psychologie der Motivation vom 18. April 2012, das heißt die achte Vorlesung im Gesamtzyklus. Wir haben die kognitiven Theorien der Motivation abgeschlossen und letztes Mal einen kleinen Exkurs zum Kompetenzbegriff eingeschoben. Heute geht es mit den Selbsttheorien der Motivation weiter. Zu dieser Vorlesung gibt es keine PowerPoint-Präsentation. Sie müssen sich also auf die Synopse beschränken, die allerdings recht ausführlich ist und auf die ich zur Orientierung gelegentlich hinweisen werde. Bei den Selbsttheorien der Motivation geht es um ein Moment des Motivgeschehens, das humanspezifisch ist und das bereits bei der Leistungsmotivation eine bedeutsame Rolle gespielt hat, nämlich die reflexive Struktur, die für viele menschliche Motive eine Rolle spielt. Wenn ich mir ein Ziel setze, das heißt einen Gütemaßstab an mein Verhalten anlege, dann nehme ich Bezug auf mich selbst. Ich messe mich an dem Maßstab, den ich mir selber gesetzt habe und bin mit mir zufrieden oder unzufrieden, wenn ich das Ziel erreicht habe oder nicht erreicht habe. Dazu, zu dieser Selbstbeziehung, sind wohl nur Menschen in der Lage. Tiere können sich nicht wirklich selber erkennen und sie können sich selber auch nicht zum Objekt eines praktischen Sich-zu-sich-Verhaltens machen. Ich werde auf diesen Begriff gleich noch zurückkommen. Zwar gibt es Studien an Schimpansen, die zeigen, dass diese bis zu einem gewissen Grad sich selber in einem Spiegel erkennen können, doch ist diese Leistung im Vergleich zum Menschen bescheiden. Die reflexive Selbstbeziehung ist durchaus eine menschliche Besonderheit, also etwas Humanspezifisches. Menschen sind in einem gewissen Sinne reflexive Tiere, wenn wir dem so sagen wollen. Anders als Tiere können Menschen sich selber gegenüber Stellung nehmen. Etwas anders formuliert, Menschen können sich nicht nur selber erkennen, das heißt ihre je individuelle Besonderheit wahrnehmen, sie können sich auch selber bewerten. Wir können mit uns selber zufrieden sein oder wir können nicht zufrieden sein, wir können uns über uns freuen oder über uns ärgern, wir können uns wertschätzen oder wir können uns verachten, wir können uns Ziele setzen, wir können uns vernachlässigen, wir können Ideale für uns ausdenken, etc., etc. Der kanadische Sozialphilosoph Charles Taylor nennt den Menschen in diesem Sinne ein sich selbst interpretierendes Lebewesen. Human beings are self-interpreting animals, sagt er. Dabei ist die Selbstinterpretation nicht etwas, das wir tun oder lassen könnten. Das Argument von Taylor lautet vielmehr, dass wir als Menschen gar nicht anders können, als zu uns Stellung zu nehmen. Sie finden das entsprechende Zitat auf der Seite 1 des Handout. Hier schreibt Taylor, "The claim is that our interpretation of ourselves and our experience is constitutive of what we are and therefore cannot be considered as merely a view on reality, separable from reality, nor as an epiphenomenon which can be bypassed in our understanding of reality." Das heißt, es ist gar nicht anders möglich, als dass wir als Menschen zu uns Stellung nehmen, in irgendeiner Form eine Beziehung zu uns eingehen oder haben. Das ist letztlich ein existenzphilosophisches oder existenzialistisches Argument. Der Mensch hat kein fixes Wesen, das ihm von Natur aus zukäme, sondern er konstituiert sich gewissermaßen selber, wie die Existenzphilosophen sagen, indem er sich ein Wesen allererst gibt. Der Mensch hat nicht nur ein Verhältnis zu sich selbst, sondern er verhält sich auch zu sich selbst. Dieses Sich-zu-sich-Verhalten, wie es ein anderer Philosoph, nämlich Ernst Tugendhat, nennt, ist praktischer Art. Es geht dabei nicht in erster Linie oder nicht nur um Selbsterkenntnis, sondern auch um Selbstpraxis. Pädagogisch kann man diese Selbstpraxis auch Bildung nennen. Menschen bilden sich selbst, indem sie sich praktisch zu sich verhalten. Sie geben sich selbst eine bestimmte Form. Bildung heißt letztlich nichts anderes, als sich selber eine Form geben, sich in eine Form bringen. Diese anthropologische These, wonach Menschen nicht nur in einer theoretischen oder epistemischen, sondern auch in einer praktischen Beziehung zu sich selber stehen, ist von motivationaler Bedeutung. Vieles, was wir tun, hat Bedeutung für unser Selbstverständnis. Wir haben Ideale des Selbstseins, die unter Umständen von weit größerer motivationaler Kraft sind als momentane Bedürfnisse unseres Körpers. Menschen, die sich selber töten beispielsweise, tun dies nicht selten deshalb, weil ihr persönliches Leben mit den Idealen, die sie sich selber gesetzt haben, nicht mehr übereinstimmt. Sich selber töten ist eine radikale Form der Selbstpraxis oder des Sich-zu-sich-selber-Verhaltens. Wer sich umbringt, löscht sein Leben aus. Das ist etwas völlig anderes als bloße Selbsterkenntnis. Es ist eben eine radikale Selbstpraxis. Auch dies kann nur der Mensch. Er kann es, weil er in seiner reflexiven Beziehung zu sich selber, das heißt in seinem Selbst, etwas entdeckt, was eben mit den Idealen, die er sich selber setzt, nicht in Übereinstimmung steht. Sie erinnern sich an Maslow und seine hierarchische Anordnung von Bedürfnissen. Wir haben Maslow in der zweiten Vorlesung in diesem Semester diskutiert. Eine Kritik am Bedürfnisschema von Maslow besteht darin, dass Maslow die selbstbezüglichen Motive, also das, was er Selbstachtung und Selbstverwirklichung nennt, erst spät ansetzt, spät in Bezug auf die Entwicklung eines Menschen und auch spät, insofern er behauptet, die tieferen Bedürfnisse müssten befriedigt sein, bevor die selbstbezüglichen Motive überhaupt eine Rolle spielen. Wenn wir die Reflexivität aber anthropologisch begründen, wie ich das vorhin getan habe, das heißt als eine wesentliche und nicht akzidentelle Komponente des Menschen verstehen, dann macht es keinen Sinn, die höheren Motive als irgendwie später oder sekundär zu bezeichnen. Die Selbstbezüglichkeit spielt in der kindlichen Entwicklung schon früh eine wichtige Rolle, was gerade auch die Leistungsmotivation zeigen kann. Der Begriff des Selbst steht also für die reflexive Beziehung, in der wir Menschen zu uns stehen. Das Selbst ist nicht nur als Selbstkonzept zu verstehen, sondern auch bzw. in erster Linie als Selbstwert, als Selbstvertrauen und Selbstevaluation. Motivationspsychologisch geht es auch um Selbstbekräftigung, ein Begriff, den bereits Skinner eingeführt hat. Wir können auch von Selbstbestätigung sprechen oder von Anerkennung unserer Selbst. Der evaluativen Selbstbeziehung sind wir im Kontext der Attribution von Leistungen bereits begegnet. Menschen setzen sich Ziele, ein Anspruchsniveau. Sie freuen sich über erbrachte Leistungen und sie überschätzen oder unterschätzen ihre Leistungsfähigkeit etc. Heckhausen hat vorgeschlagen, das Motivationsgeschehen vor allem im Bereich der Leistungsmotivation generell als ein System der Selbstbewertung zu verstehen. Wenn wir uns selber ein Ziel setzen, dann sind wir von externen Rückmeldungen auf unser Verhalten weitgehend unabhängig. Sie sehen dies in der Abbildung auf der ersten Seite der heutigen Synopse die Abbildung, die hier mit der Nummer 1416 bezeichnet ist. Hickhausen schreibt zu diesem Schema, das Leistungsmotiv als ein Selbstbewertungssystem aufzufassen, bedeutet nicht, dass nicht auch Anreizwerte außerhalb der Selbstbewertung, wie zum Beispiel Fremdbewertung, extrinsische Nebenwirkungen, Oberziele etc., Leistungshandel motivieren und bestimmen. Es bedeutet jedoch, dass Selbstbewertung eine Kernkomponente des Motivsystems ist, die zu dessen Stabilität über Zeit beiträgt. Doch geht es dabei, jedenfalls bei Hickhausen und der Leistungsmotivation, lediglich um einen Teilbereich des Selbst, eben den Teilbereich der Leistung. Das Selbst kann aber im umfassenderen Sinn das menschliche Motivationsgefüge beeinflussen. In diesem Sinne hat der amerikanische Psychologe Richard D. Charms postuliert, Menschen möchten sich selber als Ursache erfahren. Wir kommen damit zum Abschnitt 7.2 der heutigen Vorlesung, das Gefühl der Freiheit. Die Charms schreibt, wie Sie das hier auf der Synopsis sehen, dass die primäre motivationale Bestrebung des Menschen darin besteht, effektiv zu sein und Veränderungen in seiner Umwelt herbeizuführen. Der Mensch möchte ein kausaler Agent sein, das heißt die primäre Ursache von Veränderungen sein. Er möchte Origin sein, also der Verursacher seines Verhaltens. Der Mensch, schreibt er, strives for personal causation. Das erinnert schon allein in der Formulierung an Robert White, den wir letzte Woche unter dem Begriff der Kompetenz kurz diskutiert haben. Der Mensch möchte seine Kompetenz unter Beweis stellen. Er will wirksam sein und ein Gefühl der Efficacy empfinden. Richard D. Charms spricht von Origin und Pawn. Pawn ist der Bauer im Schachspiel, der einfach herumgeschoben wird und insofern nicht Ursache seines Verhaltens ist. Menschen möchten im Allgemeinen, dies jedenfalls die Aussage, die Charms, nicht solche Bauern in einem Schachspiel sein, sondern sie möchten Origins sein, das heißt die Verursacher dessen, was sie tun. Das ist bei die Charms gefühlsmäßig gemeint. Die Menschen möchten das Gefühl haben, dass sie ihr Handeln selber kontrollieren und verursachen können. Die Charms spricht in diesem Zusammenhang auch von intrinsischer und extrinsischer Motivation. Auch dazu haben Sie ein Zitat auf der Synopse auf der Seite 1 unten. Die Begriffe intrinsische und extrinsische Motivation werden in der Motivationspsychologie recht viel verwendet, aber auch zum Teil in unterschiedlicher Bedeutung. Was wir hier sehen, ist eine bestimmte Variante der Unterscheidung von intrinsischer und extrinsischer Motivation. Wir werden später dann auch noch auf weitere Möglichkeiten zu sprechen kommen, diese Begriffe zu definieren. Wichtig ist bei die Charms, dass er nicht von der Freiheit als einer objektiven Tatsache spricht, sondern die Freiheit als subjektive Größe versteht. Wie ich das vorhin schon gesagt habe, es geht eben letztlich um das Gefühl der Freiheit. Menschen möchten sich frei fühlen. Die Charms betont, dass der persönliche Aspekt, also die erlebte Freiheit, wichtiger sei als der tatsächliche, objektive Aspekt der Freiheit. Auch dazu ein Zitat, das Sie auf Seite 1 folgende finden. The personal aspect is more important motivationally than objective facts. If the person feels he is an origin, that is more important in predicting his behavior than any objective indications of coercion. Conversely, if he considers himself a pawn, his behavior will be strongly influenced despite any objective evidence that he is free. Das stimmt mit Levin, mit Heider, mit Brehm und mit vielen anderen Psychologen überein. Entscheidend für eine psychologische Erklärung ist die subjektive Sicht des Akteurs und nicht die objektive Beschaffenheit der Situation, in der er sich verhält. Ich komme damit zum nächsten Abschnitt, zur Reaktanztheorie. Wie wichtig das Gefühl der Freiheit bei der menschlichen Motivation ist, zeigt auch die sogenannte Reaktanztheorie. Die Reaktanztheorie macht eine einfache Aussage: Menschen, die in ihrem Gefühl der Freiheit, auch hier geht es um das Gefühl, eingeschränkt werden, reagieren mit Verhaltensweisen, deren Ziel die Wiedererlangung der Freiheit bzw. des Freiheitsgefühls ist. Insofern bildet die Reaktanztheorie eine Art Komplement zur Theorie von Richard D. Charms. Die Reaktanztheorie geht auf einen Autor zurück, den wir bereits kennengelernt haben, nämlich Jack Brehm. Sie erinnern sich an die beiden Experimente mit der Induktion von Hunger und Durst und der Messung des Hungergefühls bzw. des Trinkens von Wasser unter Bedingung von geringer bzw. großer Dissonanz. Brehm hat die Reaktanztheorie in den 1960er Jahren entwickelt. Die wesentlichen Aspekte der Reaktanztheorie lassen sich in den folgenden vier Punkten zusammenfassen, die Sie auf der Synopse auf der Seite 2 finden. Individuen haben die Freiheit, bestimmte Verhaltensweisen auszuführen. Wenn die Person bemerkt, dass eine dieser freien Verhaltensweisen bedroht oder gar unmöglich gemacht wird, entsteht psychologische Reaktanz. Diese ist ein motivationaler Zustand, die verlorene oder bedrohte Freiheit wiederherzustellen. Die Stärke der Reaktanz hängt von drei Bedingungen ab, nämlich erstens der Wichtigkeit der Freiheit für die Person, zweitens dem Umfang der bedrohten oder eliminierten Freiheit und drittens der Stärke der Freiheitseinengung. Die Reaktanzmotivation äußert sich in unterschiedlichen Effekten. Das wäre der vierte Punkt. Diese Sätze sind etwas unbestimmt bezüglich der Frage, ob es nun um die effektive Freiheit oder das Gefühl der Freiheit geht. Wie der folgende Originaltext von Brehm jedoch zeigt, geht es in der Tat auch bei Brehm um das Gefühl, das heißt um das subjektive Freiheitserlebnis. Sie haben dieses Zitat gleich anschließend auf der Seite 2 der Synopse abgedruckt. Die Reaktanz ist ein nicht unbedeutendes Hindernis, das auch pädagogischer Einflussnahme Probleme machen kann. Jemanden zu erziehen oder versuchen, ihm etwas beizubringen oder ihm beispielsweise zu sagen, er solle etwas tun oder unterlassen, kann von dieser Person als Freiheitseinschränkung empfunden werden, sodass die Person gerade nicht tut, was man wünscht, dass sie tut. Einem Kind zu sagen, es soll sein Zimmer aufräumen, führt vielleicht gerade deshalb nicht zum Ziel, weil das Kind seine Freiheit bedroht fühlt, dass es sich also in seinem Gefühl der Freiheit eingeschränkt wähnt. Also leistet es Widerstand, nicht aus bösem Willen, sondern um sein Gefühl der Freiheit zu schützen. Vor allem die Aufforderung, unerwünschtes Verhalten zu unterlassen, führt bei vielen Personen zum Gefühl, man wolle sie zu etwas drängen. Also reagieren sie nicht oder tun gerade das Gegenteil dessen, was ihnen aufgetragen worden ist. Blicken wir kurz zurück. Das Selbst ist ein Konzept, das die Reflexivität des Menschen thematisiert. Menschen stehen in Beziehung zu sich selbst und dies nicht nur theoretisch, im Sinne eben, dass sie sich selber erkennen können oder wollen, sondern auch praktisch. Menschen wollen so und so geartete Wesen sein und dabei scheint die Freiheit eine wichtige Rolle zu spielen. Menschen wollen frei sein bzw. das Gefühl haben, frei zu sein. Für die Selbsttheorien der Motivation spielt dieses Freiheitsgefühl, also die Autonomie und Selbstbestimmung, theoretisch eine wichtige Rolle. Ich werde dies im Folgenden an zwei Beispielen etwas ausführlicher erläutern. Heute am Beispiel der Theorie der Selbstwirksamkeit von Albert Bandura und nächstes Mal am Beispiel der Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deasy und Ryan. Ich beginne also mit Bandura, womit wir gleichzeitig beim Abschnitt 7.3 in der heutigen Vorlesung sind, also auf der Seite 2 der Synopse ganz unten. Albert Bandura ist ein interessanter Psychologe, weil man an seinem Beispiel recht gut die Entwicklung der Psychologie vom Behaviorismus über den Kognitivismus bis zu den heutigen reflexiven Ansätzen, die das Selbst in den Vordergrund rücken, beobachten kann. Ein strenger Behaviorist war Bandura allerdings nie. Bereits in seinen frühen Arbeiten aus den 1960er Jahren hat er vermittelnde Prozesse akzeptiert, das heißt, er ist vom strikten Reiz-Reaktionsmodell der Behavioristen abgerückt und hat innere, besser gesagt kognitive Mechanismen postuliert. Anfänglich sprach Bandura von einem sozial-behavioristischen Ansatz, a socio-behavioristic approach. Es war aber von Anfang an klar, dass dieser soziale Behaviorismus über die Analyse bloßer Reiz-Reaktionsverbindungen hinausgeht. Praktisch synonym mit sozialem Behaviorismus war daher von Anfang an auch von sozialem Lernen die Rede. So haben Bandura und sein Mitarbeiter Walters 1963 ein Buch mit dem Titel Social Learning and Personality Development veröffentlicht, indem sie gleich zu Beginn schreiben, Sie finden dieses Zitat auf Seite 3 der Synopse oben, Bandura und Walters kritisieren, dass sich die Behavioristen bei der Entwicklung der psychologischen Lerntheorien praktisch ausschließlich auf Experimente mit Tieren beschränkt haben. Und sie schreiben dann, in order to account adequately for social phenomena, it is necessary to extend and modify these principles and to introduce new principles that have been established and confirmed through studies of the acquisition and modification of human behavior in dyadic and group situations. Bandura und Walters betonen zu Recht, dass die Prinzipien der klassischen und der operanten Konditionierung nicht erklären können, wie neue Verhaltensweisen gelernt oder erworben werden. Neues Verhalten wird gemäß Bandura insbesondere durch die Beobachtung von Modellen gelernt. Soziales Lernen, Beobachtungslernen und Modelllernen sind daher weitgehend synonyme Begriffe. Und sozial meint Bandura nicht eine Zielkategorie, es geht nicht um Altruismus oder prosoziale Verhaltensweisen. Sozial meint vielmehr ein Lernen in sozialen Situationen. Das heißt Lernen unter der Beobachtung anderer Menschen. Bandura und seine Mitarbeiter haben in einer Fülle von Arbeiten die Prinzipien des Modelllernens herausgearbeitet. Das Modelllernen ist aber nicht das Thema dieser Vorlesung, weshalb ich nur ganz kurz auf dieses Konzept eingehen möchte. Sie haben eine entsprechende Darstellung, die Sie auf der Seite 3 finden. Hier werden die vier Bereiche dargestellt, die für das Verständnis des Modelllernens oder des sozialen Lernens bzw. des Beobachtungslernens gemäß Bandura relevant sind. Es gibt Faktoren der Aufmerksamkeit oder der Wahrnehmung. Das Modell muss überhaupt einmal gesehen oder erkannt werden. Es braucht dann Gedächtnisprozesse. Das Modell muss irgendwie ins Gedächtnis aufgenommen werden. Und für die Ausführung des Gelernten braucht es dann entsprechende Production Processes und es braucht auch motivationale Bedingungen, damit eben das gelernte Modellverhalten dann realisiert wird. Wichtig ist hier das letzte Feld, in jedem Fall in unserem Zusammenhang, die motivationalen Prozesse. Die Sprache ist hier noch stark an der Idee der Verstärkung orientiert. Es ist hier von external incentives, also externen Anreizen, die Rede, von vicarious incentives und von self-incentives. Diese Begriffe lassen sich übersetzen mit externer Verstärkung, stellvertretender Verstärkung oder eben Selbstverstärkung. Interessant ist die letzte Kategorie, die Selbstverstärkung. Hier taucht der Begriff des Selbst auf. Menschen können sich selber verstärken, eine wesentliche Grundidee von Bandura. Schon 1963 in dem mit Walters publizierten Buch findet sich ein Kapitel mit der Überschrift The Development of Self-Control. Und 1974 schreibt Bandura in einem Aufsatz mit dem Titel Verhaltenstheorie und die Modelle des Menschen. Sie finden das entsprechende Zitat auf der Seite 3. Theorien, die menschliches Verhalten als das Ergebnis externer Belohnungen und Bestrafungen erklären, bieten ein verstümmeltes Bild des Menschen. Weil er, der Mensch, sein Handeln teilweise durch selbst geschaffene Konsequenzen steuert. Beispiel und Vorschrift liefern Verhaltensstandards, die als Grundlage für selbstverstärkende Reaktionen dienen. Die Tatsache, dass Menschen auf sich selbst reagieren oder darauf zu reagieren lernen, gibt ihnen die Möglichkeit zur Selbststeuerung. Sie tun Dinge, die ihnen selbst Freude verschaffen und ihren Selbstwert erhöhen, und sie meiden Verhaltensweisen, die zur Selbstbestrafung führen. Bandura fährt weiter: Nachdem die Selbstverstärkungsfunktionen erworben worden sind, ruft ein gegebener Akt zwei Sorten von Konsequenzen hervor: selbstbewertende Reaktionen und externe Ergebnisse. Verstärkungen, die aus der Person oder aus der Umwelt stammen, können einander ergänzende oder entgegengesetzte Einflüsse auf das Verhalten ausüben. Zum Beispiel geraten Individuen gewöhnlich in Konflikt, wenn sie für ein Verhalten belohnt werden, das sie persönlich verurteilen. Wenn die Selbstverurteilungskonsequenzen die belohnenden Folgen aufwiegen, bleiben die externen Einflüsse verhältnismäßig unwirksam. Wenn andererseits gewisse Handlungsweisen zu Belohnungen führen, die die Selbstzensur in den Schatten stellen, wird daraus ein widerstrebendes Einverständnis resultieren. Externe Konsequenzen üben dann den größten Einfluss auf das Verhalten aus, wenn sie mit denen kompatibel sind, die selbst geschaffen werden. Das Selbst bzw. die reflexive Beziehung des Menschen zu sich selbst spielt also bei Bandura schon früh in seiner Entwicklung als Wissenschaftler eine wichtige Rolle, gewinnt aber im Verlauf seiner Entwicklung zunehmend an Bedeutung. Die Akzentverschiebung auf Prozesse der Selbstregulation zeichnet sich Ende der 1970er Jahre ab. Bandura veröffentlicht 1977 eine einflussreiche Arbeit mit dem Titel Self-Efficacy Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Ein längeres Zitat aus diesem Aufsatz finden Sie auf Seite 4 der Synopse. Es empfiehlt sich, dieses Zitat genau zu lesen, weil es wirklich die Grundideen dieses Ansatzes der Selbstwirksamkeit zum Ausdruck bringt. Self-Efficacy wird eben zumeist mit Selbstwirksamkeit übersetzt. Besser ist vielleicht die Übersetzung Selbstwirksamkeitsüberzeugung, denn auch hier geht es um eine subjektive Größe, nämlich die Überzeugung des Individuums, zu einem bestimmten Verhalten fähig zu sein. Genau gesagt geht es um die Überzeugung, in einem bestimmten Verhaltensbereich das Verhalten ausführen zu können, das entsprechend gefordert wird. Selbstwirksamkeit ist in dem Sinne etwas anderes als eine Fähigkeit. Es geht nicht darum, dass das Individuum über die Fähigkeit verfügt, etwas zu tun, sondern dass es davon überzeugt ist, das entsprechende Verhalten auch tatsächlich zeigen bzw. ausführen zu können. Es genügt gemäß Bandura nicht einfach die Fähigkeit, zu etwas zu haben, sondern wir müssen auch überzeugt sein, dass wir diese Fähigkeit in Verhalten umsetzen können. Wenn Sie mit der Leistungsmotivation vergleichen und das Vier-Felder-Schema von Weiner betrachten, dann sehen Sie, dass dort zwischen Fähigkeit und Anstrengung unterschieden wird. Bandura setzt anders an, indem er diese Unterscheidung nicht macht, sondern er spricht vom Verhalten, das eine Person ausführen kann, und vom Vertrauen der Person in dieses Verhalten. Insofern ist Banduras Ansatz behavioristischer als derjenige von Weiner oder Heckhausen. In der Tat zeigen sich bei Bandura auch in den späteren Arbeiten immer wieder die Herkunft aus dem Behaviorismus, weil er immer wieder betont, dass es nicht einfach um kognitive Fähigkeiten geht, sondern um die Fähigkeit, diese Kompetenz auch im konkreten Verhalten zeigen zu können. Das wird denn oft auch falsch verstanden oder im Falle von Bandura eben auch nicht richtig dargestellt. Anders als die Kognitivisten, die sich zumeist nur um die Erforschung von kognitiven Prozessen bemühen, steht bei Bandura immer die Frage mit im Vordergrund, wie Kognitionen in Verhalten umgesetzt werden. Trotzdem spielen Kognitionen natürlich auch bei Bandura eine wichtige Rolle. Und es wäre nicht falsch gewesen, wenn ich den Beitrag Banduras zur Motivationspsychologie im Kapitel Kognitive Theorien der Motivation abgehandelt hätte. Tatsächlich nennt Bandura seinen theoretischen Ansatz später dann auch sozial-kognitiv, war ursprünglich der Bezug zum Behaviorismus stärker im Vordergrund, indem er eben von einem sozio-behavioristischen Ansatz gesprochen hat, so ist es später dann derjenige zur kognitiven Psychologie. 1986 hat Bandura ein Buch veröffentlicht, bei dem man diese Akzentverschiebung deutlich sehen kann. Das Buch trägt den Titel Social Foundations of Thought and Action, a Social Cognitive Theory. Ich behandle Bandura in diesem Kapitel über Selbsttheorien der Motivation, weil der motivationstheoretische Kernbegriff Banduras ein Selbstkonzept ist, eben die Self-Efficacy oder Selbstwirksamkeit. Der Selbstbezug des Menschen ist eine starke motivationale Quelle. Ich habe das Einleiten zu dieser Vorlesung bereits erwähnt. Auch bei Bandura kann man lesen, die meisten Menschen würden ihr Verhalten in großem Umfange auf die Forderungen gründen, die sie an sich selber stellen, und die Billigung, die ihr Verhalten in ihren eigenen Augen findet. Bandura geht von einem Modell der reziproken Verursachung aus, wie er das nennt. Das Modell ist auf der Seite 4 der heutigen Synopse dargestellt. Das ist die Abbildung 1.1. Sie sehen hier ein Dreieck zwischen P, Person, B, Behavior und E, Environment. Zwischen diesen drei Faktoren, meint Bandura, spielen sich die Determinanten des menschlichen Verhaltens ab. Das Schema erinnert in gewissem Sinne an Levine und seine These, dass das Verhalten eine Funktion von Person und Umwelt ist. Menschliches Verhalten ist eine Funktion von situativen Faktoren, eben E, External Environment, und von personalen Faktoren, P, Personal Factors. Ganz ähnlich wie eben bei Levine, der eben von Person und Umwelt spricht. Letztlich ist bei Bandura einfach die Darstellung eine andere als bei Levine. Die Grundidee ist sehr ähnlich. Allerdings betont Bandura deutlicher als Levine die Reziprozität der Kausalprozesse. Alle drei Pole stehen in Wechselwirkung zueinander. Doch nun zurück zur Selbstwirksamkeit. Diese ist eine P, Variable und kann im Sinne von Fritz Haider oder auch Gilbert Ryle als eine Disposition betrachtet werden. Bandura betont allerdings, dass es darauf ankommt, was wir genau unter einer Disposition verstehen. Sie finden das Zitat auf der Seite 5 der heutigen Synopse. Hier schreibt Bandura: In Social Cognitive Theory, an efficacious personality disposition is a dynamic, multifaceted belief system that operates selectively across different activity domains and under different situational demands rather than being a decontextualized conglomerate. Das heißt, es geht darum, den Bezug der Disposition zur Situation, in der sie sich äußert, im Blick zu behalten. Wenn wir die Selbstwirksamkeit bzw. die Selbstwirksamkeitsüberzeugung als P-Variable und als dispositionale Größe bezeichnen, dann sollte auch sofort relativiert werden, dass Bandura von Aufgaben- und situationsspezifischer Selbstwirksamkeit spricht. Es gibt also keine generelle Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Auch dies ist ein Punkt, der in der Literatur oft falsch dargestellt wird. Bandura geht es ganz zentral darum, zu betonen, dass unsere Selbstwirksamkeitsüberzeugungen immer auf bestimmte Verhaltensweisen und bestimmte Situationen bezogen sind. Nochmals, es gibt keine Selbstwirksamkeitsschlechthin, sondern am Beispiel der Schule etwa illustriert Selbstwirksamkeit im Mathematikunterricht, Selbstwirksamkeit im Sportunterricht, Selbstwirksamkeit im Englischunterricht etc. Es gibt also auch keine allgemeine schulische Selbstwirksamkeitsüberzeugung, sondern diese kann bei einem Schüler oder einer Schülerin von Fach zu Fach variieren. Wie für Levin, wie für Haider und wie letztlich für jeden kognitiven Ansatz gilt auch für Bandura, dass die Selbstwirksamkeit ein subjektives Konstrukt ist. Das heißt, es kommt darauf an, was jemand von sich selber denkt und nicht, was gewissermaßen die objektiv gegebenen Tatsachen sind. Auch dazu finden Sie eine Bestätigung auf der Seite 5 der heutigen Synopse. Hier schreibt Bandura: People's level of motivation, affective states and actions are based more on what they believe than on what is objectively true. Also Bandura stellt sich hier ganz in diese Tradition, die wir eben mit Levin eigentlich eröffnet haben. Es geht darum, wie Menschen ihre verursachende Kraft einschätzen. Diese Selbsteinschätzung ist von motivationaler Bedeutung und nicht eine objektiv gegebene Fähigkeit, jedenfalls nicht allein. Tatsächlich genügt, wie schon gesagt, die Fähigkeit als solche nicht. Das zeigt das nächste Zitat auf der Seite 5 der heutigen Synopse. Man könnte sagen, diese ganzen Ausführungen zur Selbstwirksamkeit Überzeugung und zum Glauben an sich selber, dass man etwas tun kann, habe etwas Amerikanisches an sich. Denken Sie an Barack Obama und sein Yes, we can. Es ist nicht so, dass wir etwas tun könnten, sondern wir können es tatsächlich. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist also nichts Hypothetisches, das sich lediglich in unserem Gedankenraum abspielen würde, sondern es ist eine Überzeugung, die sich auf unser Handeln, auf unser Verhalten, auf unser Tun direkt bezieht und wir sind davon überzeugt, dass wir eben in dem jeweiligen Bereich, der zur Diskussion steht, tatsächlich fähig sind, uns kompetent zu verhalten. Insofern könnte man sagen, der jetzige amerikanische Präsident verfügt über eine hohe politische Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Wichtig ist auch der folgende Punkt. macht. Es geht im Falle von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen nicht um Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühle. Bandura betont sogar, dass dies völlig verschiedene Konzepte sind. Sie finden auch dazu wiederum ein Zitat in der Mitte von Seite 5 der heutigen Synopse. Hier wird ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass das Konzept der Selbstwirksamkeit zu unterscheiden ist von den Konzepten des Selbstwertes oder des Selbstvertrauens. Der Selbstwert ist ein globales Konstrukt, der bezieht sich auf unsere ganze Person, während Selbstwirksamkeit eben kein globales Konstrukt ist, sondern im Allgemeinen spezifisch auf bestimmte Verhaltensbereiche ausgerichtet ist. Wie gesagt, meint Selbstwirksamkeit ein subjektives Urteil über die eigene Kompetenz, sich in spezifischen Bereichen wirksam verhalten zu können. Die Selbstwirksamkeit ist stärker verhaltensbezogen als eben der Selbstwert oder auch das Selbstwerturteil und auch das Selbstvertrauen, das sich zumeist ebenfalls auf die ganze Person bezieht. Wichtig ist eine weitere Unterscheidung. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen beziehen sich ausschließlich auf die Ausführung von Verhaltensweisen. Es geht nicht um die Folgen, die mit den Verhaltensweisen verbunden sind. Ich habe in der Einleitung zu den kognitiven Theorien der Motivation ein Schema von Heinz Eckhausen verwendet, bei dem das Motivgeschehen in verschiedene Erwartungsrelationen aufgelöst wird. Sie finden das in der Vorlesung 5 und dort auf der Seite 1 dargestellt. Auch wenn dieses Schema von Eckhausen nicht 1:1 auf Bandura übertragen werden kann, so betreffen die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen nur das Verhältnis Situation und Handlung. Es geht insbesondere nicht um das Verhältnis Handlung-Ergebnis oder Ergebnis und Folge, wie eben bei Eckhausen auch diesbezüglich bestimmte Erwartungen eingetragen sind. Bei Bandura sieht das so aus wie in der Abbildung 1.3 auf der heutigen Synopse, Seite 5 oben. Auch wenn sich Efficacy Beliefs nur auf das eigene Verhalten beziehen, so ist es insgesamt gesehen sehr wohl bedeutsam, ob das eigene Verhalten, das man wirksam zu beeinflussen vermag, auch Folgen hat oder nicht. Wenn eine Schülerin gut ist in Physik, wenn sie auch überzeugt ist, sich so verhalten zu können, dass sie effektiv gute Leistungen im Physikunterricht erbringt, wenn sie dann aber feststellt, dass ihre guten Leistungen nicht honoriert werden, weil der Physiklehrer sie nicht mag oder weil er Vorurteile bezüglich der Begabung von Mädchen im Physikunterricht hat, dann wird das Mädchen sicher frustriert sein. Ihr Verhalten führt nicht zu den Konsequenzen, die es verdienen würde. Bandura hat ein Vier-Felder-Schema aufgestellt, das sich auf die vier logisch möglichen Kombinationen von Efficacy Beliefs und Outcome Expectancies bezieht. Sie finden das auf der Seite 6 oben dargestellt. Übertragen auf die pädagogische Situation umschreibt das Schema einerseits unerwünschte Bedingungen, nämlich fehlende Selbstwirksamkeit und fehlende Beeinflussbarkeit des Feedbacks, das ist unten links dargestellt. Andererseits nennt das Schema positive Bedingungen, nämlich vorhandene Selbstwirksamkeit und gegebene Beeinflussbarkeit des Lehrerfeedbacks, das ist oben rechts dargestellt. Motivational sind die zuletzt genannten Bedingungen höchst erwünscht. Das schreibt denn Bandura auch in dem Zitat gleich unterhalb der Abbildung. A high state of personal efficacy in a responsive environment that rewards valued accomplishments fosters aspirations, productive engagement in activities and a sense of fulfillment. These are the conditions that enable people to exercise substantial control over their lives through self-development. Ein weiterer Punkt ist noch zu klären, nämlich Selbstwirksamkeit ist nicht mit Selbstgenügsamkeit zu verwechseln. Selbstwirksamkeit muss also nicht heißen, dass ich alles selber mache. Zur Selbstwirksamkeit kann auch gehören, dass ich mir helfen lasse und dass ich fähig bin, in Situationen, in denen ich nicht alleine weiterkomme, mir die notwendige Hilfe zu holen. Dass ich also auch weiß, beziehungsweise in der Lage bin, konkret diese Hilfe einzufordern, die mir fehlt oder auf die ich angewiesen bin, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen, die ich alleine nicht zu lösen vermag. Dazu gehört natürlich auch die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, wenn sie mir angeboten wird. Ein Mensch mit wenig Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich ist durchaus selbstwirksam, wenn er in der Lage ist, sich die benötigte Hilfe selber zu beschaffen. Bandura betont daher, dass das Konzept der Selbstwirksamkeit nicht nur in hochindividualistischen Gesellschaften von Bedeutung ist. Auch dazu finden Sie ein entsprechendes Zitat auf der Seite 6. Belief in one's ability to produce desired effects fosters accomplishment in all cultures. Ist das nicht eine Frage der westlichen Kultur oder einer individualistischen Gesellschaft, sondern es ist durchaus eine generelle Kompetenz, die je nach kulturellem Rahmen unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Was nun die Forschung zur Selbstwirksamkeit anbelangt, so ist es fast aussichtslos, einen Überblick geben zu wollen. Tatsächlich gibt Bandura in verschiedenen Publikationen einen besseren Einblick in die vorhandene Literatur, als dass dies im Rahmen einer Vorlesung möglich wäre. Ich empfehle Ihnen daher sehr das letzte Buch von Bandura, das allerdings auch schon ein paar Jahre zurückliegt, mit dem Titel Self-Efficacy, the Exercise of Control. Es ist 1997 erschienen und eine Zusammenstellung einer Vielzahl von empirischen Studien zur Bedeutung der Selbstwirksamkeit als motivationale Grundlage des Verhaltens. Da ein Gesamtüberblick über die Forschung zur Self-Efficacy nicht möglich ist, aber sicher auch nicht sinnvoll wäre, beschränke ich mich im Folgenden auf einige ausgewählte Studien. Dabei geht es durchwegs um pädagogische Studien bzw. Studien mit pädagogischer Relevanz. Man kann diese unterscheiden in drei Bereiche, nämlich Selbstwirksamkeit bei Schülerinnen und Schülern, Selbstwirksamkeit bei Lehrkräften und Selbstwirksamkeit bei Schulen im Sinne von kollektiver Selbstwirksamkeit. Ich beschränke mich im Folgenden im Wesentlichen auf die ersten zwei Bereiche, das heißt Selbstwirksamkeit bei Schülerinnen und Schülern und Selbstwirksamkeit bei Lehrkräften. Zu allen Bereichen finden Sie im sechsten Kapitel des erwähnten Buches von Bandura aus dem Jahre 1997 ausführliche Hinweise. In einer frühen Studie hat Collins den Beitrag von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen im Mathematikunterricht untersucht. Die Autorin hat drei Begabungsgruppen gebildet und in jeder Gruppe nach hoher und tiefer Selbstwirksamkeitsüberzeugung differenziert. Die Kinder mussten verschiedene mathematische Aufgaben lösen. Die Anzahl richtiger Lösungen ist in Abbildung 6.1 auf der heutigen Synopse, Seite 7, dargestellt, differenziert nach Begabung und Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Sie sehen, dass eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung auf allen drei Begabungsniveaus zu besseren Leistungen in Mathematik führt, wobei der Effekt bei tiefen und mittleren Begabungsniveaus größer ist als bei hohen. Die Studie bestätigt also, dass die Selbstwirksamkeitsüberzeugung in Bezug auf mathematische Leistungen einen wichtigen zusätzlichen motivationalen Beitrag zur Leistung im Mathematikunterricht erbringt. Eine andere Studie, die unmittelbar auch didaktisch bzw. methodisch relevant ist, zeigt die Bedeutung der Aufgliederung von Unterrichtszielen in Teilziele. Sie finden ein entsprechendes Zitat auf der Seite 7 der Synopse. Hier heißt es: General intentions, also allgemeine Absichten, which are indefinite about the level of attainment to be reached, provide little basis for regulating one's efforts or for evaluating one's capabilities. In studies of the regulative function of goals differing in specificity, clear, attainable goals produce higher levels of performance than general intentions do to do one's best, which usually have little or no effect. Dahinter steht die Idee, dass globale, aber unbestimmte Ziele weniger motivierend sind als konkrete, relativ spezifische Ziele, von denen die Schülerinnen und Schüler auch erwarten können und erkennen können, dass sie sie kurzfristig erreichen können. Die Überlegung ist also eine Annahme, die empirisch auch gut abgestützt ist. Zum Beispiel in der Leistungsmotivationsforschung, wie wir ja bereits gesehen haben, so ist es motivational dann besonders günstig, wenn eben leichte Diskrepanzen zwischen dem aktuellen Leistungsniveau und einem Zielzustand bestehen, wohingegen größere Distanzen nicht besonders motivierend sind. Hochleistungsmotivierte Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, sich auch selber solche dosierten Diskrepanzen zu setzen, während misserfolgsmotivierte Schülerinnen und Schüler sich entweder zu einfache oder viel zu schwere Ziele setzen. Auf die Lehrkraft bezogen ist es eine ihrer durchaus schwierigen Aufgaben, den Unterricht so zu gestalten, dass für möglichst alle Schülerinnen und Schüler Ziele gesetzt werden, die motivierend sind, das heißt nicht zu leicht und nicht zu schwer sind. Bandura und Schunk berichten von einer Studie, in der sie Kinder untersucht haben, die am Mathematikunterricht wenig Interesse zeigten. Sie teilten die Schüler in 4 Gruppen ein: kurzfristige Ziele, proximal goals, Fernziele, distal goals, keine expliziten Ziele, no goals und eine Kontrollgruppe. Beachten Sie Abbildung 4.7 auf Seite 7 unten, wo die Ergebnisse dargestellt sind. Daten wurden am Anfang der Intervention erhoben, nach der Unterrichtseinheit, das ist Post-Test 1, und nach einer Prüfung über die Unterrichtseinheit, das ist Post-Test 2. Ein Vergleich der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zeigt Abbildung 4.7a, also links dargestellt. Die Selbstwirksamkeitsbezeugung der Schüler wird am meisten gefördert, wenn der Unterricht proximale Ziele verfolgt, also Ziele, die überschaubar sind und bewältigbar scheinen. Wie Sie unter Abbildung 4.7b sehen, gilt dies auch für die Lernleistungen in Mathematik. Es gibt auch einige Studien, die die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen im Verhältnis zu anderen Einflussfaktoren auf die schulische Leistung untersucht haben. Deutlich wird in diesen Studien der Einfluss der Eltern. Sie sehen das beispielsweise auf der Synopse Seite 8 oben dargestellt in dieser Abbildung 6.3. Das hier dargestellte pfadanalytische Modell zeigt die hohe Bedeutsamkeit der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen auf Seiten des Schülers, das ist die obere Zeile. Die Ziele, die sich der Schüler setzt, werden insbesondere von seiner Selbstwirksamkeitsüberzeugung in Bezug auf das Unterrichtsfach bestimmt. Daneben spielen die Erwartungen der Eltern eine wichtige Rolle, die aber ihrerseits von den bisherigen Schülerleistungen beeinflusst werden. Etwas unübersichtlich ist das folgende Modell, Seite 8, Mitte. Ich möchte das Modell eben wegen dieser Unübersichtlichkeit, wegen in dieser Podcast-Version der Vorlesung daher weglassen. Bandura betont verschiedentlich die Bedeutung selbstregulativer Prozesse beim Lernen und wie eben solches selbstreguliertes Lernen in unserer Zeit besonders wichtig sei. Auch Barry Zimmerman, ein Schüler von Bandura, betont, wie wichtig selbstreguliertes Lernen ist. Das Stichwort in unserem Kontext oder im Berner Kontext lautet dazu soll, selbstorganisiertes Lernen, wie der Ausdruck hier lautet, in einem Projekt der Erziehungsdirektion des Kantons Bern, ein Projekt, das an den Berner Gymnasien durchgeführt wird. Ich werde später in dieser Vorlesung etwas ausführlicher darauf eingehen. Hier an dieser Stelle zeige ich Ihnen lediglich, wie dieses soll oder eben dieses selbstorganisierte Lernen oder selbstregulierte Lernen in der aktuellen Motivationspsychologie theoretisch verankert ist, nämlich nicht zuletzt bei Bandura sowie seinem Schüler Zimmerman. Zimmerman hat in verschiedenen Untersuchungen das Ausmaß erhoben, in dem Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, ihr Lernverhalten selbstständig zu gestalten. In einer dieser Studien hat er mit den Kontexten gearbeitet, wie sie in Tabelle 1 auf Seite 9 der Synopse dargestellt sind. Die Schülerinnen und Schüler hatten für jeden Kontext anzugeben, welche Methode sie verwenden, um eben ihr Lernen zu gestalten. Die Fragen wurden nur gestellt, wenn ein Schüler spontan keine Antwort gegeben hat. Die Ergebnisse, die mit Ergebnissen aus anderen Studien von Barry Zimmerman und anderen Autoren übereinstimmen, zeigen, dass erfolgreiche Schülerinnen und Schüler über mehr solche Strategien der Selbstregulation ihres Lernens verfügen als erfolglose. Und so handelt es sich hier um Elftklässler, Achtklässler und Fünftklässler. Die Elftklässler nutzten mehr Methoden als die Achtklässler, die letzteren mehr als die Fünftklässler. Es ist also auch ein gewisser Entwicklungsprozess hier feststellbar. Und ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugungen standen ganz klar in positiver Beziehung zur Anzahl solcher selbstregulativer Methoden, die sie nutzten. Um bereits an dieser Stelle zu sehen, was mit diesen Methoden selbstregulierten oder selbstorganisierten Lernens gemeint ist, finden Sie auf Seite 10 der Synopse eine Zusammenstellung, die sich hier aber nicht auf Schülerinnen und Schüler, sondern auf professionelle Musiker und Musikerinnen bezieht. Sie sehen also, was eben hier gemeint sein kann, wenn wir von Methoden der Selbstregulation des Lernens sprechen. Beispielsweise Zielsetzung, die entsprechende Tätigkeit, Formen, Methoden der Visualisierung, Selbstinstruktion, ein entsprechendes Zeitmanagement, auch die Selbstüberwachung des Lernprozesses, die Selbstbewertung, entsprechende Konsequenzen, die Gestaltung der Lernumgebung und auch hier nicht unwichtig die Fähigkeit, bei Problemen Hilfe zu suchen. Das sind also solche möglichen Strategien der Selbstregulation des Lernens, die, wie gesagt, in positiver Beziehung zur Selbstwirksamkeitsüberzeugung bei den Schülerinnen und Schülern stehen, von denen vorhin die Rede war. Nun zum Schluss dieses Kapitels über Selbstwirksamkeit möchte ich kurz auf ein Thema eingehen, das in den letzten Jahren etwas mehr erforscht worden ist, nämlich die Selbstwirksamkeit bei Lehrerinnen und Lehrern. In seinem Buch Self-Efficacy, The Exercise of Control, berichtet Bandura von einigen Studien zur Lehrer-Selbstwirksamkeit. Diese zeigen übereinstimmend, dass auch Lehrer, die von ihren methodischen und didaktischen Kompetenzen auf der Verhaltensebene überzeugt sind, bessere Lernbedingungen für ihre Schülerinnen und Schüler schaffen als Lehrpersonen mit einer geringen Überzeugung hinsichtlich ihrer Unterrichtskompetenz. Lehrer auf hoher Selbstwirksamkeitsstufe nutzen mehr Unterrichtszeit für Lernaktivitäten, unterstützen Schüler mit Lernproblemen ausgiebiger und loben auch vermehrt die Lernfortschritte ihrer Schülerinnen und Schüler. Bei Lehrpersonen mit geringer Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist es genau umgekehrt. Auch allgemeine Haltungen pädagogischer Art werden von der Selbstwirksamkeitsüberzeugung beeinflusst. Mit etwas anderen Worten kann man sagen, dass Lehrpersonen mit hoher Selbstwirksamkeitsüberzeugung eine optimistische pädagogische Haltung zeigen und daran glauben, dass Schülerinnen und Schüler auch dann geholfen werden kann, wenn diese Lernprobleme haben. Interessanterweise verweist Bandura auf einen Zusammenhang, der auch in einer deutschen Studie untersucht worden ist, nämlich den Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Burnout bei Lehrkräften. Burnout ist mittlerweile zu einem öffentlichen Thema geworden. In einer klassischen Definition umfasst Burnout drei Komponenten, nämlich emotionale Erschöpfung, Leistungsverlust bzw. Verlust an Leistungsfähigkeit und Depersonalisation. Dazu gibt es von Christina Maslach ein Messinstrument mit Skalen zu jeder dieser drei Komponenten. Emotionale Erschöpfung meint, dass man emotional nicht mehr mag. Man ist bedrückt, depressiv verstimmt, alles ist einem zu viel. Leistungsverlust ist ein Verhaltenssymptom. Man bringt keine angemessene Leistung mehr zustande. Jeder Aufwand scheint zu viel zu sein. Man zieht sich vor Leistungsansprüchen zurück. Depersonalisierung schließlich bedeutet, dass man andere Personen entwertet, man wird zynisch, sieht andere nur mehr als Bedrohung, als Material. Generell ist das Interesse an sozialen Beziehungen abgeflacht. Sie können sich leicht vorstellen, dass diese Symptomatik im Lehrerberuf dramatische Auswirkungen hat und eigentlich einem Lehrer nicht mehr ermöglicht, seinen Beruf auszuüben. Es ist irgendwie auch naheliegend zu vermuten, dass Burnout bei Lehrkräften mit fehlenden oder reduzierten Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zusammenhängt. Das konnte in der Tat bestätigt werden, so in einer amerikanischen Studie, aber so auch in der bereits erwähnten deutschen Studie. Die Ergebnisse der deutschen Studie finden Sie am Schluss der heutigen Synopse. Beachten Sie zunächst einmal die Ergebnistabelle, Tabelle 2. Mit den beiden Arten von Lehrer-Selbstwirksamkeit ist gemeint, dass bereits Bandura neben der individuellen Selbstwirksamkeitsüberzeugung auch eine Form von kollektiver Selbstwirksamkeitsüberzeugung postuliert hat. Das macht vor allem dort Sinn, wo Leistungen kollektiv, das heißt im Team, erbracht werden. Also zum Beispiel in der Medizin, bei gewissen Operationen oder in der medizinischen Pflege oder auch im Sport, im Rahmen von Mannschaftssportarten, aber eben auch in Bezug auf das Unterrichten an einer Schule, wo eben Lehrpersonen miteinander kooperieren müssen oder sollten. Sie sehen in der Synopse die Operationalisierung der beiden Konzepte. Es gibt eine Skala, individuelle Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung, und es gibt eine weitere Skala, kollektive Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung. Das sind die beiden Konzepte, die in dieser Studie verwendet worden sind. Die Ergebnisse der Studie sind recht eindeutig. In der Untersuchung sind insgesamt 4 Messungen mit einem Abstand von je einem Jahr durchgeführt worden. Dargestellt in Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Messungen 2 bis 4. Sie sehen erstens, dass die Korrelationen überall negativ sind. Das heißt, je größer die Überzeugung von der eigenen methodischen und didaktischen Selbstwirksamkeit eines Lehrers, desto geringer sind die Werte beim Burnout. Eine hohe Selbstwirksamkeit geht also mit tiefem Burnout zusammen. Zweitens sind die Werte bei der individuellen Selbstwirksamkeit generell höher als bei der kollektiven. Das ist plausibel, denn beides, individuelle Selbstwirksamkeit und Burnout, sind subjektive Konzepte in dem Sinne, dass sie sich auf die einzelne Person beziehen. Trotzdem ist erstaunlich, dass die kollektive Selbstwirksamkeitsüberzeugung auch einen Beitrag zur Reduktion von Burnout leisten kann. Drittens bestehen die höchsten Korrelationswerte jeweils zwischen individueller Selbstwirksamkeitsüberzeugung und der Burnout-Dimension Leistungsverlust. Es folgen Depersonalisierung und emotionale Erschöpfung. Auch das ist insofern plausibel, als Selbstwirksamkeit sich ja ausdrücklich auf das Verhalten bezieht und die Fähigkeit, sich erfolgreich verhalten zu können, beziehungsweise die subjektive Überzeugung, dies tun zu können. Dass die Gefühle erst an dritter Stelle vom Verlust an Selbstwirksamkeit betroffen sind, ist durchaus konsistent. Viertens bleiben die Korrelationen über größere Zeitabstände erhalten. Sie sinken zwar im Allgemeinen, aber nur leicht. Und das heißt, dass man durchaus berechtigt ist, eine kausale Richtung der Zusammenhänge zu vermuten. Geringe Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sind so gesehen kausal verantwortlich für späteren Burnout. Das ist deshalb ein interessantes Ergebnis, weil es präventiv genutzt werden kann. Die Stärkung der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bei Lehrkräften ist geeignet, um Burnout zu verhindern. Meine Damen und Herren, damit bin ich am Ende der heutigen Vorlesung. Das nächste Mal können Sie mir wieder real begegnen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.